Was man gerade am Beispiel Simbabwe sieht, ist, dass so eine Militarisierung von Gesellschaft schon vor dem Ausbruch eines offiziellen Krieges, es gibt ja immer diese Daten, wann ein Krieg offiziell ausbricht, ganz tief greift. Und das findet man auch an vielen anderen Beispielen. Du hast jetzt sehr schön dir diese verschiedensten Beispiele von Konflikten, kriegerischen Auseinandersetzungen auf dem afrikanischen Kontinent angeschaut und vertrittst auch ein Stück weit die These, dass es eben nicht dieses Datum gibt, an dem der Krieg ausbricht. Und es gibt auch nicht das Datum, an dem der Krieg zu Ende ist, sondern es gibt ganz, ganz tiefgreifende Auswirkungen schon vorher und insbesondere auch in einer Nachkriegsgesellschaft. Da würde ich jetzt gerne nochmal auf die Rolle von Frauen zu sprechen kommen. Wir haben jetzt sehr viel über sexualisierte Gewalt geredet, aber es gibt ja auch ganz andere Entwicklungen, die sich in einer solchen Gesellschaft abspielen können. Inwieweit kommen Frauenrollen, Frauenbilder, inwieweit geraten die auch in Bewegung im Rahmen von Krieg und gerade auch in einer Nachkriegsgesellschaft?
Wenn wir uns Simbabwe anschauen und andere Unabhängigkeitskriege, die es in Afrika gab, dann müssen wir sehen, dass während der 1970er Jahre unter der Kolonialherrschaft im Siedlerregime, in diesem Fall im früheren Rhodesien, aber auch in den Nachbarländern, in Namibia, in Mosambik, in Angola, in Südafrika, junge Frauen sich aktiv entschieden haben, Kämpferin zu werden, in den Untergrund zu gehen, eine militärische Ausbildung zu erhalten, um dann für die Unabhängigkeit, für die Freiheit ihrer Länder zu kämpfen. Das heißt, der antikoloniale Kampf, das Ziel, die politische Unabhängigkeit zu erreichen und daran selber mitzuwirken, war für die jungen Frauen in der Zeit sehr kriegsmobilisierend. In den Bürgerkriegskontexten ist die Mitwirkung von Frauen an Kriegshandlungen häufig erzwungen. Wir haben Fälle, zum Beispiel in Sierra Leone oder auch in Liberia, teilweise auch in Norduganda, wo junge Mädchen, die zwangsverheiratet werden sollten, aus Angst vor diesen neuen Ehen, die häufig dann Ehen mit alten Männern, polygame Ehen bedeutet hätten, wo diese jungen Bräute eine rangniedrige Stellung in den Ehen erhalten hätten. Diesen Ehen wollten die jungen Mädchen entfliehen und deshalb haben sie sich Guerillagruppen angeschlossen. Das sind aber wenige Mädchen gewesen. Im Kontext der Unabhängigkeitskriege war es eine große Anzahl von Mädchen. Je nachdem, wie man Kämpferinnen sein, statistisch berechnet, also ob nur das Tragen von Waffen dafür als Maßstab genommen wird, eine Frau als Kämpferin zu kategorisieren, oder ob beispielsweise auch das Tragen von Munition, das Tragen von Versorgungsgütern, Spionage, Informationen beschaffen, Erkundungstouren, ob diese Aktivitäten, die kriegsnotwendig sind für Guerillagruppen, auch als Kämpferinnentum betrachtet wird. Entsprechend dieser verschiedenen Kategorien haben wir unterschiedliche Angaben über den Anteil von Kämpferinnen. Und so gehen wir in etlichen Unabhängigkeitskriegen im südlichen Afrika, aber auch in Kriegen, die in Nordostafrika stattgefunden haben oder im erwähnten Beispiel Uganda, davon aus, dass zwischen 10 bis 30% der Guerilla-Kämpfer und Kämpferinnen Frauen waren, junge Mädchen, also ein sehr hoher Anteil an weiblichen Kombattanten oder an Kombattantinnen. Aber wie erwähnt, und da kommen auch dann die Rollen schon wieder zum Tragen und die Rollenmuster, häufig versuchen Kommandanten und Guerilla-Bewegungen den Anteil ihrer weiblichen Mitstreiterinnen gering zu reden und zu sagen, wir haben nur so viel Frauen gehabt, nur so und so viel Kämpferinnen an der Waffe. Und das Tragen von Munition, das Tragen von Versorgungsgütern wird als Hilfsleistung interpretiert, aber nicht als Kämpferinnenleistung. Das heißt, diese männlichen Muster, was ist Frauenarbeit, was ist Männerarbeit, was ist wirklich Kriegertum, diese Muster wirken sich darauf aus, wie überhaupt Kriegshandlung von Frauen wahrgenommen wird. Du hast mich eben gefragt, wie Akteursgruppen im Nachkriegskontext mit kriegerischer Gewalt und sexualisierter Gewalt und so weiter umgehen sollen. Was wir in vielen Demobilisierungs- und Reintegrationsprogrammen finden, das ist die Ausrichtung auf Frauen als Opfer. Das heißt, inzwischen ist ein relatives Sensorium bei den Planern dafür da, dass Frauen in Kriegen vergewaltigt werden. noch überhaupt kein Sensorium, dass Männer vergewaltigt werden, aber die Perspektive, Frauen als Opfern muss geholfen werden. Es ist aber gleichzeitig keine Perspektive zu erkennen, dass Frauen als Kämpferinnen registriert werden. Häufig werden Kommandanten registriert und es wird gefragt, wie viele Kämpfer waren in deiner Einheit. Und der sagt dann vielleicht 10 Männer. Und gleichzeitig hat er möglicherweise 15 Kindersoldaten und 30 Frauen oder 15 Frauen und 15 Mädchen. Die Kommandanten geben nicht die Zahlen der Mädchen, die in ihren Einheiten waren, an, weil es für sie entmännlichend wäre, Kommandant von Frauen gewesen zu sein oder auch Kommandant von Kindersoldatinnen. Das heißt, diese jungen Frauen, die mit der Waffe gekämpft haben oder in vieler Hinsicht an Kriegshandlungen teilgenommen haben, die für die Guerilla-Aktivität zwingend notwendig waren, werden einfach aus statistischen Angaben, aus Registrierung, aus Reintegrationsprogrammen, von Reintegrationsgeldern, aus Bildungsprogrammen ausgeschlossen.
Das heißt, man denkt hauptsächlich an reproduktive Aufgaben bei den Frauen, auch während des Krieges vollführen, fällt es aus dem Blick und dadurch gibt es natürlich auch wieder eine entsprechende Marginalisierung anschließend in den Reintegrationsprogrammen. Auf der anderen Seite ist es ja häufig so, dass in Nachkriegsgesellschaften viele Männer gar nicht mehr da sind. In Ruanda war es ganz extrem, dort sind bis zu 70% der Bevölkerung Frauenanteil gewesen, das heißt, um das weitere Leben und Überleben einer solchen Gesellschaft zu sichern, müssen Frauen dann ja auch unheimlich viele Aufgaben übernehmen, die ehemals wahrscheinlich Männern zugeteilt worden sind. Und auch das ist vermutlich nicht immer einfach.
Das ist deshalb nicht einfach, weil die Gesellschaften diese Aufgaben nicht anerkennen. Auf Propagandaebene wird häufig damit argumentiert, die Frauen müssen den Wiederaufbau, die Frauen halten die Familien zusammen, die Frauen sind letztendlich die Trägerinnen der gesellschaftlichen Einheit, die unter anderen Vorzeichen auch schon zur Mobilisierung im Vorkriegskontext dienen. Im Nachkriegskontext eine gewisse Idealisierung dann zur Folge haben. Frauen werden als Mütter, als Hüterinnen, als Friedensstifterinnen in der Propaganda gewertschätzt, aber in der Praxis eben überhaupt nicht. Wenn es zum Beispiel darum geht, neue Rechtsgrundlagen zu implementieren, konkret im Beispiel Ruandas, um diesen Kriegsfrauen, die ihre Männer durch Flucht oder Ähnliches verloren haben, Landrechte zu geben, sodass sie auf einer sicheren Existenzbasis ihre sorgen können, dann müssen wir sehen, dass diese Propaganda nicht sich in der Realität widerspiegelt und dass die Regierung auf internationalem Parkett, gerade auch die Regierung Ruandas, sich damit brüstet, sehr viel für die Frauen zu tun, in der Praxis aber ganz viele Landrechtskonflikte sind, die einen sozialen Sprengstoff in den ländlichen Siedlungen bedeuten. Das heißt, die Witwen werden sehr häufig angefeindet von Familienverbänden, von Verwandtschaftsgruppen, die auch Ansprüche auf bestimmte Ländereien stellen. Und dazu müssen wir sehen, dass gerade der Landmangel und der Landdruck in vielen Kriegsgesellschaften ein Motiv war, junge Männer im Vorkriegskontext überhaupt zu Kriegsakteuren zu machen, dass gesagt worden ist, ihr bekommt nachher Land oder wir müssen das Land neu verteilen und so weiter. Oder wenn damit nicht propagandistisch gearbeitet worden ist im Vorkriegskontext, dass die Erfahrung, landlos zu sein, gerade junge Männer auch dazu gebracht hat, sich Guerillagruppen oder der Armee anzuschließen, in der Hoffnung, später Land zu erhalten. Das heißt, mit Landzugang wird strategisch gearbeitet und Landzugang wird häufig in Nachkriegskontexten nicht durch entsprechende Rechte, die Geschlechtergerechtigkeit beinhalten, erreicht. Viele Regierungen überlassen das konfliktreichen und oft gewaltsamen Aushandlungsprozessen auf lokaler Ebene und intervenieren nicht und schaffen keinen Rechtsrahmen, sodass beispielsweise Witwen sich darauf auch beziehen könnten und dass es staatliche Instanzen gibt, die regulieren, die konfliktschlichtend wirken. Beobachter gehen häufig davon aus und sagen, wenn diese Probleme nicht angegangen werden, sind das eigentlich auch schon wieder Schaltstellen, sind das Scharniere für eine gewaltsame Aufladung von Gesellschaften, sodass der Nachkriegskontext möglicherweise wieder ein Vorkriegskontext wird. Für die Existenzsicherung von Witwen bedeutet das, wenn sie keine sicheren Landrechte haben, in Gesellschaften, die auf Subsistenz angewiesen sind, sind sie oft gezwungen zu heiraten, rangniedrige Frau eines Mannes zu werden, der den Krieg überlebt hat, um Landnutzungsrechte zu erhalten. Ihre Kinder werden oft von neuen Ehemännern missachtet oder auch von den neuen Mitfrauen ausgegrenzt, aber sie sehen oft keine Alternative. Eine der wenigen anderen Alternativen wäre es, sich zu prostituieren, was aber häufig HIV-Infektionen bedeutet. Das heißt, die Vergabe von sicheren Landrechten an Witwen, an die hohen Zahlen und Raten von ganz jungen Frauen, die verwitwet sind, wäre ein Mechanismus, um wirklich soziale Gerechtigkeit zu schaffen und den Frauen auch gemäß ihres Selbstverständnisses, sie sind Produzentinnen und sie sind Versorgerinnen ihrer Kinder, gemäß dieses Selbstverständnisses und gemäß dieser Rollenzuschreibung auch eine neue Identität und Sicherheit und neues Selbstbewusstsein zu geben.
Back into the dirty water.
Again.
Yes, I do. Well, ring that bell now, motherfucker. See what happens. Be dancing in the dark and fighting in the light. Can you get this shit together? Can you rock this mic called life? Can we rock this mic called life?
When I'm on the mic, I rock the mic right. When I'm on the mic, I rock the mic right.
Dancing in the dark and fighting in the light.
When I'm on the mic, I rock the mic right. When I'm on the mic, I rock the mic right. When I'm on the mic, I rock the mic right. When I'm on the mic, I rock the mic right. When I'm on the mic, I rock the mic right.
Diese verschiedenen Rollen zwischen Frauen und Männern, die sich auch in der rechtlichen Grundlage vieler Staaten so nicht wiederfinden, also die notwendig wären, um eben für mehr Sicherheit zu sorgen, ist die eine Perspektive. Eine andere Perspektive ist ja auch, oder nochmal eine Frage ist ja auch, inwiefern gibt es nicht nur zwischen den Geschlechtern verschiedene Rollen, sondern welche Konflikte und welches Konfliktpotenzial gibt es auch zwischen verschiedenen Alterskategorien oder einfach Vorstellungen von Lebensweise vielleicht der urbanen Gesellschaft, der ländlichen Gesellschaft, zwischen jungen Frauen und älteren Frauen, zwischen jungen Männern und älteren Männern. Welches Konfliktpotenzial liegt da drin und welche Themen müsste man dort eigentlich mehr in den Blick nehmen?
Also was durch meine Analyse verschiedener Kriegskontexte in Afrika deutlich geworden ist, das sind beispielsweise Konflikte zwischen Frauen verschiedenen Ehestatus, zwischen Witwen, die alleinstehend sind, und Frauen, die verheiratet sind, und auch Frauen, die in polygamen Ehen einen unterschiedlichen Rang haben. Denn häufig, zum Beispiel in Südafrika, haben wir die Situation, dass eigentlich vom Rechtssystem her dort gemäß neuer Grundlagen alle polygam verheirateten Frauen gleichberechtigt sein sollten. Faktisch ist es aber so, dass vorkoloniale Traditionen interpretiert werden in der Weise, dass Ehefrauen einen unterschiedlichen Rang haben und sogenannte Hauptfrauen ihre Vormachtstellung gegenüber rangniedrigen, später geheirateten Frauen ausnutzen, insbesondere in Situationen, wo die gesamte Familie mit Armut zu kämpfen hat, dass dann die ranghohen Frauen, oft sind es auch die älteren Frauen, dann Ressourcen beanspruchen und diese Ressourcen den rangniedrigen Frauen, oft mit kleinen Kindern, nicht zur Verfügung stehen und die Ehemänner dort nicht für Ausgleich sorgen, sondern diese Konflikte oft noch schüren und ihre Macht dadurch auch bestätigen. Ein ähnliches Phänomen unter etwas anderen Vorzeichen haben wir zwischen Schwiegermüttern und Schwiegertöchtern. Wenn wir Nachkriegsgesellschaften betrachten, in Nordostafrika oder auch im südlichen Afrika, dann müssen wir sehen, dass Schwiegermütter zentrale Personen sind für Reintegration in Familien. Schwiegermütter verhindern häufig, dass ihre Söhne Exkombatantinnen heiraten. Sie sagen, diese Frau kommt mir nicht ins Haus. Eine verdorbene Frau, die war im Krieg, die hat sich vielleicht prostituiert. Die hat sich nicht an traditionelle Rollenmuster gehalten. Ich will eine traditionelle Schwiegertochter. Die Macht der Schwiegermütter besteht häufig darin, Kontrolle und Autorität gegenüber Schwiegertöchtern auszuüben. Interessanterweise verstehen etliche ältere Frauen Wiederaufbau und Reintegration, Neuorganisation von Gesellschaft, Zurückkehr zur alten Ordnung darin, dass sie verlangen, traditionelle familiäre Hierarchien wieder aufzubauen. Und da passen Exkombatantinnen nicht rein. Exkombatanten, viele männliche Soldaten, fügen sich dieser Macht ihrer Mütter und stimmen dem zu und schicken ihre Partnerin, die sie im Krieg hatten oder die sie als Ehefrauen vielleicht sogar geheiratet haben, weg.
wenn man sich aus dieser Gender-Perspektive mit solchen gewaltsamen Konflikten und Kriegen beschäftigt, dann nimmt diese Geschlechterperspektive auch einen sehr großen Raum ein. Es ist sehr interessant, weil man sich tatsächlich bisher kaum damit befasst hat. Auf der anderen Seite hört man ja immer, dass so ethnische Kategorien eine ganz, ganz wichtige Rolle spielen bei diesen gewaltsamen Konflikten. Wenn man jetzt diese beiden Kategorien so als Analysekategorie zusammenfasst, ethnische Kategorien oder Muster auf der einen Seite, Geschlechtskategorien auf der anderen Seite. In welchem Verhältnis stehen die miteinander oder welche Bedeutung haben die jeweils?
Ich würde diesen Fokus noch erweitern. Ich würde nicht nur Genderzuschreibung und Ethnizität sehen, sondern auch Gender, Ethnizität und Nationalismus. Weil diese Ethnizitätszuschreibungen häufig im Kontext nationaler Integration oder nationaler Exklusion instrumentalisiert werden. Es geht darum, dass wir viele afrikanische Länder haben, deren nationale Einheit kolonial konstruiert worden ist, wo verschiedene Bevölkerungsgruppen in einem Staat zusammengefasst wurden, die aber im vorkolonialen Kontext keine Einheit bilden. Und auch diese Zuschreibung von Ethnizität geht eigentlich auf koloniale Muster zurück. Das heißt, die Menschen haben sich im vorkolonialen Kontext nicht als Ethnie kategorisiert oder nicht als Ethnie verstanden, sondern Kolonialherren haben im Zuge von Verwaltungsüberlegungen Nationen geschaffen, Staaten geschaffen und Ethnien geschaffen. Und mit diesen ethnischen Zuschreibungen wird im Kontext dieser neuen Nationalstaaten gearbeitet, und zwar strategisch geschickt. In Zeiten von Verunsicherung durch wirtschaftliche Umbrüche, durch Landkonflikte, durch Weidekonflikte werden diese ethnischen Zuschreibungen mobilisiert. Inklusion und Exklusion sind dabei zentrale Muster, die angewandt werden, zum Beispiel um junge Männer zu Kriegsakteuren zu mobilisieren, die aber auch angewandt werden, um Frauen dazu zu bringen, Kriegshandlungen zuzustimmen. Das heißt, Frauen werden als Mütter der Nation oder Bewahrerin der ethnischen Einheit angesprochen und ihnen werden andere Rollenmuster und andere Selbstbilder vorenthalten und entzogen. In dieser Weise wird mit Gender strategisch geschickt gearbeitet. Also Männlichkeit wird am Befürworten von ethnischer Einheit und am Befürworten von einem bestimmten Nationalismuskonzept festgemacht. Das heißt, du bist kein richtiger Mann, wenn du nicht für deine Nation oder für deine Ethnie dein Leben riskierst. Für die Frauen bedeutet das oft, du bist keine richtige Frau, wenn du nicht bereit bist, deinen Sohn oder deinen Vater in den Krieg zu schicken und ihn dabei mobilisieren zu unterstützen. Oder du bist keine richtige Frau, wenn du nicht bereit bist, neue Soldaten, neue Kombattanten zu gebären. Frauen werden häufig auf diese reproduktiven Rollenmuster reduziert und Männer werden zu Soldaten, zu Kämpfern gemacht. Ihnen werden andere Zuschreibungen vorenthalten. Das heißt, Nationalismus und Ethnizität arbeitet mit Gender. Ethnische Gewalt wäre eigentlich oft kaum möglich, wenn es nicht diese reduktionistischen, Rollenmuster geben würde.